aus 2 OPs wurden am Ende 5.
Manchmal kommt es im Leben halt anders, als man denkt.
Vielleicht gibt es auch einen heimlichen Markt für Brustimplantate.
Das war natürlich erstmal ein ganz schöner Schock.
Würde ich nie machen.
Ich glaube, das muss noch viel mehr in den Fokus rücken.
Jetzt geht es eigentlich nur noch um Tittentuning.
Schön, dass du da bist. Wir alle kennen Hindernisse, die uns im Leben behindern. In diesem Podcast sprechen wir nicht nur darüber. Wir zeigen, wie man sie überwindet. Egal in welchem Teil deines Alltags. Hier wird's unbehindert. Bereit? Dann bleib dran und lausche in den nächsten Minuten Vanessa, Arne und ihren spannenden Gästen.
Wir sind wieder da.
Hallo.
Und er leider auch. Eigentlich hatten wir ja gehofft, dass wir über das Thema nicht mehr sprechen müssen. Aber manchmal kommt's im Leben halt anders, als man denkt. Warum wir plötzlich im digitalen Detox verschwunden sind und was in den letzten Monaten passiert ist, wie es uns damit gegangen ist, darüber reden wir heute.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Unbehindert. Letztes Jahr im Oktober hatten wir erst das Thema anlässlich des Pinktobers. Da haben wir eine Folge gemacht, die Nummer 24, mit dem Titel Diagnose Brustkrebs vom Schock zur Stärke. Da habe ich ein bisschen erzählt, gemeinsam mit meiner Freundin Tini, wie das so war, 2013 an Brustkrebs zu erkranken und dann festzustellen, das ist auch noch genetisch bedingt. Also ich habe eine BRCA1-Mutation und dann ist es wieder passiert. Im November letzten Jahres war ich zu meinem halbjährlichen Checkup und da haben sie dann im Ultraschall einen neuen Tumor gefunden. Wieder in derselben Brust.
Also das war natürlich erstmal ein ganz schöner Schock.
Ja, wobei ich sagen muss, für mich war es irgendwie nicht ganz so schockig, sag ich mal, weil ich ja eben seit 2014 bereits mit diesem Risiko lebe. Also es war mir ja sehr bewusst. Und ich bin dann eher in so einen Arbeitsmodus gekommen. Dann hat man natürlich erstmal wieder ganz, ganz viele Termine.
Es war ziemlich krass, weil es war ein bisschen unterschiedlich. Für dich war es ja erwartbar, beziehungsweise irgendwie hat es ja schon das Thema immer wie so ein Damoklesschwert über uns geschwebt. Du warst zweimal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung. Aber für mich, ich bin ja quasi nach deiner ersten Brustkrebserkrankung dazugekommen. Und da muss ich sagen, für mich war es jetzt auf einmal was Neues. Hm. Du musstest mir erstmal ganz viel erklären. Das waren, glaube ich, so die zwei unterschiedlichen Momente, die wir einfach in dem Moment hatten.
Ja, für dich war das auf jeden Fall eine ganz andere Nummer, weil du das eher noch nicht erlebt hattest. Und ich, wie gesagt, sehr schnell eher in so einen Arbeitsmodus oder, ja, wie nennt man das denn, ne? So ein Machermodus reingekommen bin.
War es eigentlich ganz cool. Du hast eigentlich erstmal gesagt, ja, Diagnose und lass uns gemeinsam hingehen. Und mir hat es sehr geholfen, dass du eigentlich so abgeklärt warst in dem Moment, obwohl ich ja eigentlich hätte dir helfen sollen. Aber in dem Moment hast du eigentlich mir geholfen, weil du bist die ganze Zeit eigentlich ruhig geblieben.
Das ging auch nur, weil die Ärzte von vornherein sagen konnten, ey, der ist noch so klein, hier ist kein Grund zur Panik. Das war, glaube ich, auch der große Unterschied zu 2013. Also nicht, dass ich da Panik gehabt hätte, aber die Ärzte in der Charité konnten sehr früh sagen, dass sehr gut behandelbar sein wird. Thema Früherkennung, ne? Ja. Da haben wir es wieder.
Genau.
Ich bin dann ja als nächstes zu einer Stanzbiopsie. Da hat mich übrigens Tini wieder begleitet, also unsere Podcast-Partnerin aus der Folge 24. Noch eine Woche später waren wir beide dann da und da war ja dann auch schon klar, okay, die beste Nachricht überhaupt, es ist keine Chemo nötig. Und das war für mich, glaube ich, also der Dreh- und Angelpunkt.
Wenn du gewusst hättest, was dann in den nächsten 6, 7 Monaten auf dich zukommt, hätten wir wahrscheinlich auch anders gedacht. Aber es war ganz gut, dass wir es zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten.
Ja, das wäre so Pest gegen Cholera, ne? Ja, diese letzten Monate waren jetzt auch nicht entspannt.
Ja, kommen wir ja gleich noch ein bisschen drauf.
Aber so eben, das war für mich erstmal der Riesenmeilenstein, dass klar war, okay, keine Chemo. Stattdessen eben diese OP, die ich eigentlich immer wollte, wo es mir so schwer gefallen ist, dann dafür die Genehmigung sozusagen zu bekommen, nämlich die Rekonstruktion der Brüste.
Ich kann mich erinnern, also ich meine eigentlich seitdem wir uns kennen und das sind jetzt mehr als 6 Jahre, ist das immer ein Thema. Nur, dass immer wieder mal versucht, zu Ärzten zu gehen, mit der Krankenkasse zu kommunizieren und zu sagen, hey Leute, ich würde das ganz gerne prophylaktisch machen.
Ja.
Und irgendwie kam es aber nie dazu.
Nein, nein, nein. Es war ja auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Da gab es ja dann den Fall, wo es mir empfohlen wurde, erstmal die Eierstöcke entfernen zu lassen, dann bitte lassen Sie nochmal Ihr Risiko überprüfen. Ironischerweise, das Ergebnis von dieser Risikoüberprüfung kam keine 4 Wochen vor der Diagnose des neuen Tumors.
Mhm.
Ab dem Moment, wo dann aber klar war, okay, das ist jetzt wieder Krebs und wir machen eben diese prophylaktische Entfernung der Brustdrüse und dann einen Wiederaufbau. Ab da war ja dann eigentlich alles im Fluss, sag ich mal. Ne? Ich musste mich ja um keine Genehmigung mehr kümmern. Also ja, Krankenkasse und so.
Ja, das ist erstaunlich gewesen in dem Moment. Ja, also ich meine, also es ist mal krank, aber ich meine, was das angeht, wenn man jetzt was Positives in der ganzen Zeit suchen möchte, dann war es irgendwie das, ne? Weil das Thema war auf einmal, ja nicht vom Tisch,
kein Thema
es war ja
mehr.
Da, aber die Genehmigung und sowas alles, das war auf einmal dann kein Thema mehr. Und ich weiß gar nicht, haben wir jetzt schon gesagt, die Diagnose und alles und die Erstgespräche waren ja in der Charité. Und da waren wir ja auch gemeinsam auch nochmal zu einem zweiten Gespräch. Und da war aber der erste Moment, wo du mit einem komischen Bauchgefühl rausgegangen bist.
Ja, also wir hatten ja einmal das Gespräch, wo denn die Diagnose eben erklärt wurde. Und dann gab es ein Gespräch mit der Operateurin, mit der voraussichtlichen Operateurin, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich bin dort raus und habe ja von Anfang an gesagt, das war ein doofes Gespräch.
Ich war noch ganz positiv und dann haben wir aber am nächsten Morgen nochmal drüber gesprochen und dann hast du mir deine Sichtweise ein bisschen erzählt und dann, ja, muss ich dir wirklich zustimmen.
Weil ich dann in einer meiner schlaflosen Nächte dahinter kam oder drauf kam, das war für mich keine Beratung, das war irgendwie mehr so eine Diskussion. Wir waren halt eingestiegen schon die Ärztin ist eingestiegen mit der Frage, was wissen Sie schon? Statt zu sagen, ich weiß gar nichts, habe ich versucht zu erklären, was ich weiß. Und dann waren wir einfach nur noch in Diskussionen über eventuelle Operationsmöglichkeiten. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich ja gerne einfach eine Entfernung des Brustdrüsengewebes und dann Implantate. Mir fehlte einfach die klassische Beratung.
Hm.
Was ich nicht wusste, man hat ja das Recht auf eine Zweitmeinung.
Das wussten wir beide nicht.
Und dadurch sind wir dann halt im Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin gelandet, was vom ersten Moment an ganz anderen Vibe hatte. Also ich habe mich da viel aufgehobener gefühlt, viel informierter, habe dann auch den Schritt gewagt und gesagt, nein, ich möchte wechseln, ich möchte lieber dahin und nicht bei der Charité. Obwohl ja Charité alle meine Unterlagen der letzten 11 Jahre hatte, das war für mich immer so ein Sicherheitsding. Ne? Ich dachte, ja, die haben alles, die sehen alles. Aber der Schritt war gut. Also ich glaube, das war genau richtig, dass wir das gemacht haben, weil für mich einfach vom Gefühl und vom Kopf her das besser war.
Ich meine, im Prinzip solltest du nach 11 Jahren Behandlung in der Charité bei diesem Vorstellungsgespräch eigentlich nochmal deine komplette Geschichte erzählen. Und wir hatten das Gefühl, ob die nun die Unterlagen gehabt hätten oder nicht, war komplett egal. Und irgendwie war dieses Gefühl, hatten wir im Martin-Luther-Krankenhaus irgendwie nicht. Da sind wir hingekommen, die haben ein paar entscheidende Fragen gestellt und wir sind da rausgegangen und haben gesagt, ja, das ist es. Du hast noch eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen hast du dich entschieden.
Danach ging das ja dann auch alles relativ schnell.
Dann hat der Marathon begonnen.
Ja, also wir konnten ja noch Weihnachten in Ruhe feiern, ohne OPs. Und Anfang Januar war ich dann eben zu den Voruntersuchungen und in der zweiten Januarwoche startete die erste OP, in der ja der eigentliche Tumor entfernt wurde. Also ab dem Moment war ich dann ja auch krebsfrei. Es ist einem manchmal gar nicht so bewusst.
Bei all der Geschichte, die dann noch hinten dran kam, haben wir bis heute das eigentlich nicht so richtig gefeiert, dass das eigentlich schon der Moment war im Februar.
Nein, Januar.
Januar, stimmt. Wo die Diagnose war, hey, jetzt ist eigentlich erstmal der Krebs wieder besiegt.
Genau, Krebs ist weg. Jetzt geht es eigentlich nur noch um Tittentuning, wie ich es so gerne nenne.
Da zahlen andere viel Geld für.
Ja, ich zahle kein Geld, aber also jetzt nicht so richtig, nicht so Cash, aber viel Nerven und Schmerzen.
Das ist schon was anderes, wenn man sich das aussucht, weil man es unbedingt möchte oder weil man es ja mehr oder weniger machen muss, weil man aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen ist.
Genau.
Es hat ja dann so ein kleiner Marathon begonnen.
Ja, aus zwei geplanten OPs wurden am Ende 5. Das hatte hauptsächlich den Grund, dass ich 2013 auch bestrahlt wurde und es kam halt immer wieder zu Wundheilungsstörungen Und damit war ich dann regelmäßig im Krankenhaus. Also insgesamt, wir haben vorhin mal geguckt, 35 Tage zwischen Januar und April.
Ja, das war echt heftig, ne? Also auch da irgendwie so eine Sache, über die wir uns gar keine Gedanken gemacht haben. Also ja, wir hängen ja jetzt noch nicht jeden Tag aufeinander, aber so 35 Tage in so einem Zeitabschnitt getrennt waren wir auch noch nicht. Und so das Leben organisieren, und du hast ja auch ordentlich Zeit auf der Straße verbracht.
Ja, auf der Straße und im Zug, weil natürlich dazwischen dann immer diese Kontrolluntersuchungen sind und so. Also bin mindestens 20 Mal oder so hin und her gefahren. Also an die 20 Mal sind das bestimmt gewesen. Und es sind ja jedes Mal eben auch viele Stunden und so weiter. Aber das war auch wichtig, weil ich hatte wirklich heftige Tage und Nächte mit Entzündungen, Nekrosen. Also Nekrosen, für die, die es nicht wissen, da stirbt die Haut ab. Die wird schwarz.
Das war eigentlich, also emotional fast die heftigere Zeit, im Gegensatz zur Diagnose halt, ne? Weil man dann ja nicht genau wusste, was kommt, wie geht's weiter. Und wir hatten da wirklich großes Glück, dass in den Terminen, die wir dann dort im Krankenhaus hatten, die uns immer wieder, oder vor allem dich, wieder gut aufgefangen haben. Also nach den Terminen sind wir immer mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gegangen.
Genau, und ich hatte immer den Eindruck, sie haben einen genauen Plan. Also die standen immer, die Ärztinnen waren immer im Austausch, wussten immer, was sie machen wollen und so. Ganz anders als eben diese Einstiegsfrage beim anderen Krankenhaus, was wissen Sie denn schon? Was hat man Ihnen denn schon gesagt? Einfach auch dieses Gefühl, dass du die Ärzte genau kennst, also du kennst ihre Namen, sie sind deine Ansprechpartner. Das war sehr, sehr schön. Also das hat mir wirklich gut gefallen und hat mir viel Last von den Schultern genommen.
Ja, das ist ja, glaube ich, schon mal so ein Tipp, den wir hier mitgeben können, ne? Also lieber einmal mehr, ich meine, egal um was es geht, ob es nun Brustkrebs oder irgendeine andere Diagnose ist, die man hat, dass man wirklich nach dem Arzt schaut, wo man sich halt auch aufgehoben gefühlt. Weil schiefgehen kann bei jedem Arzt was. Wichtig ist aber, dass man dann jemanden hat, der halt da ist. War ja nicht absehbar, dass bei dir jetzt da doch noch die ein oder andere Komplikation dazu kommt.
Ja, damit hat keiner gerechnet, nein.
Aber was mir dabei in den Kopf kommt, auch dadurch die ein oder andere skurrile Situation. Du hast ja gerade gesagt, also dein Ursprungswunsch war ja Brustdrüsengewebe raus, Implantate rein. Ja. So ist es ja auch am Anfang gelaufen, bis dann die Entzündung kam. Und dann kann ich mich an eine OP erinnern, wo du mich noch so leicht im Halbschumm angerufen hast, als du aus der Narkose erwacht bist. Und dann meinst du so, weißt du, was an meinem Fußteil liegt? Und ich so, was? Keine Ahnung. Und da hatten sie das Brustimplantat sauber gemacht und dir in der Schüssel so zum mit nach Hause nehmen als Fußteil gestellt.
Ja, in so einer Tupperware. Also wirklich. Ich habe vor allem von Anfang an gesagt, ich möchte das nicht haben. Und jeder hat das dann immer so weitergeschoben, ne? Im Aufwachraum. Ja, ich lasse das hier mal liegen. Ich so, ja, Sie können das gerne mitnehmen. Ja, ja. Und dann ist es irgendwie mit in mein Zimmer gewandert und am Ende war es bis zum Schluss auf dem Tisch in meinem Zimmer.
Das heißt ja auch im Gegenzug, es gibt wirklich viele Menschen, die das rausgenommene Implantat dann anscheinend mit nach Hause nehmen.
Ja, aber kennst du das nicht auch vom Zahnarzt, dass Leute sich die Zähne mit nach Hause geben lassen? Würde ich nie machen, finde das so eklig. Aber gut, Geschmackssache.
Vielleicht gibt es ja dann nicht nur die Zahnfee, sondern auch die Brustimplantatsfee. Vielleicht hättest du es unter das Kopfkissen legen müssen.
Vielleicht gibt es auch einen heimlichen Markt für Brustimplantate irgendwie.
Man weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall eine Geschichte, die mir definitiv irgendwo in Erinnerung bleiben wird. Und natürlich die vielen Kilometer auf der Autobahn und in der Bahn, weil was du natürlich vom Timing extrem gut hinbekommen hast oder was die Deutsche Bahn mal wieder vom Timing extrem gut hinbekommen hat, in der Zeit, wo du im Krankenhaus lagst, in den 35 Tagen, war mindestens in der Hälfte der Zeit irgendwie von Angermünde nach Berlin Schienenersatzverkehr oder irgendwelche
Ausfälle,
Bauarbeiten, defekte Fahrstühle.
Na komm, alleine die Autobahnbrücke, die sie da in Berlin entfernen mussten.
Ja, stimmt, das war ja auch genau in der Zeit. A100, wer hat es nicht in den Medien mitbekommen?
Wir haben es genau gesehen.
Wie oft ich da an der Baustelle vorbeigefahren bin, um dich dann zu besuchen. Weil man muss ja auch dazu sagen, es war ja alles ein bisschen anders geplant. Wir haben ja auch deinen Geburtstag gefeiert im Krankenhaus dadurch.
Ja, ich habe um Ostern rum Geburtstag. Kurz vor Ostern hieß es dann, okay, ab ins Krankenhaus, jetzt müssen wir nochmal operieren. Das war eben diese OP mit dem Implantat, das musste entfernt werden. Dann haben wir Ostersonntag im Krankenhaus verbracht, oder Ostern an sich. Mhm. Ostersonntag hatte ich ja Besuch von Freunden und dann eben auch meinen Geburtstag.
Aber das war, finde ich, sehr schön und ich finde, da kann man auch nochmal ein großes Dankeschön an unser ganzes Umfeld, finde ich, senden. Also ich konnte es ja einfach gar nicht leisten, jeden Tag bei dir zu sein. Also ich bin parallel ja voll arbeiten gegangen und habe dann oft versucht, es zu kombinieren. Aber es gab natürlich auch viele Tage, wo ich nicht bei dir sein konnte.
Ja.
Aber ich glaube, Netto-Tage, an denen du wirklich alleine warst, gab es wenige. Und da haben natürlich viele aus unserem Umfeld mitgeholfen, die dann immer versucht haben, bei dir zu sein, dich abzulenken. Weil das war wirklich toll.
Ja, also ganz toll. Wirklich auch riesen Dankeschön. Und es gab sogar mehr Menschen, die kommen wollten. Ich war auch oftmals sehr, sehr kaputt. Also es sind ja auch 5-mal Narkose gewesen, viel Antibiotika und dieser ganze Kram. Also, oioioi.
Aber die geplante Party müssen wir noch nachholen, weil es wirklich ja kurzfristig war. Ne? Wie war denn das? Wir waren am Mittwoch da, Mittwoch vor Ostern und dann haben sie gesagt, morgen Vorbesprechung.
Dienstag und Donnerstag diese OP und dann eben die große Abschluss-OP. Da wurde mir dann quasi aus Eigengewebe die Brust rekonstruiert. Die fand dann kurz nach Ostern statt.
Genau.
Also da war ich auch 2 Wochen am Stück im Krankenhaus. Da lernt man viele Leute kennen.
Ja, positiv und im negativen Sinne definitiv.
Ja, also Sozialstudien, das macht dann Spaß. Ich hatte irgendwie alles von, also wirklich tollen Frauen, mit denen ich einen super Draht hatte und wir konnten uns wunderbar unterhalten, bis zu Menschen, die komplett distanzlos waren.
Oh Gott, ja.
Ich erinnere mich an eine Familie, da ist dann die Patientin eben in den OP gekommen und war nicht, also nicht mehr im Zimmer, aber die Familie ist im Zimmer sitzen geblieben und ich war aber auch in diesem Zimmer und habe dann stundenlang mit denen da gehangen und dachte so, oh Gott, es ist irgendwie, ja, unangenehm.
Also komplett distanzlos. Also ich meine, ich gehe ja auch, wenn ein Arzt reinkommt, wenn eine Pflegekraft reinkommt und da ist noch ein anderer Patient. Also ich verlasse ja irgendwie das Zimmer, ich gehe raus oder da lasse ja auch der anderen Person da irgendwie ihren Raum. Aber da den kompletten Raum einzunehmen, obwohl meine Angehörige gar nicht da ist und es ist ja nicht so, dass es nicht auch Räume gegeben hätte in diesem Krankenhaus, wo man sich nett hätte zurückziehen können in der Zeit.
Ja.
Aber also wirklich skurrile Menschen. Aber unterm Strich hast du Glück gehabt und auch dadurch, dass du zu so komischen Zeiten im Krankenhaus warst, über Ostern und Feiertagen, auch das eine oder andere Mal Glück gehabt, dass du dann ein paar Nächte in Einzelzimmer hattest.
Also man arrangiert sich natürlich auch. Ich bin ja ein sehr sozialer Mensch, ich bin ja gut verträglich.
Der eine sagt so, der andere sagt so.
Ja, meistens. Wie ging es dir denn in der Zeit?
Man ist ja auch als Partner, als Angehöriger oder auch wahrscheinlich als Freunde irgendwie in einer skurrilen Situation. Einerseits möchte man natürlich unterstützen und supporten, man möchte es aber auch nicht übertreiben und jeden Tag das irgendwie zum Thema machen, dass es irgendwie nur noch darum geht, da so das richtige Mittelmaß zu finden. Ne? Also deinen Geburtstag dir schön zu machen, war mir extrem wichtig, aber auch immer nach einer OP, wenn du dann aus der Narkose aufgewacht bist, dann da zu sein, war mir sehr wichtig. Aber ich war oft in der Situation, wo ich wusste, naja, wie intensiv sollst du denn jetzt was und wie ansprechen? Und wie oft soll man eigentlich nur als guter Partner da sein, der eher vielleicht ablenkend oder vielleicht auch mal mit einem ganz anderen Thema kommt, damit es sich nicht 6 Monate lang nur um das Thema dreht. Und irgendwo da so den Mittelweg zu finden, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen.
Dem kann ich eigentlich nichts zufügen. Also ich hätte ja auch gar nicht sagen können, ob ich jetzt das Thema mehr besprechen möchte oder weniger. Oder wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht.
Wenn also, du das sagst, das ist ja das Entscheidende. Also ich kann es nicht
beurteilen. Doch, ja, ja. Also ich hatte jetzt auch nicht so das Bedürfnis, dass du jeden Tag bei mir auf der Matte stehst, wenn ich im Krankenhaus bin oder mich jetzt sonst wie in Watte packst, wenn ich zu Hause bin. Und ich bin ja gerne so, dass ich dann sehr schnell wieder Dinge mache, die ich vielleicht nicht tun sollte. So,
war schon eine komische Zeit. Und was bei uns in unserer speziellen Situation da war, es hat sich so ein bisschen umgedreht. Also man muss ja fairerweise sagen, dass ganz oft ich im Mittelpunkt stehe. So, dein Lieblingsbeispiel ist, wir machen eine Spendenradtour für krebskranke Kinder. Und das heißt dann immer, danke an Arne. Und seine Frau war auch mit dabei.
Ja.
Toll, was er geleistet hat, was ja eigentlich totaler
Super, Arne.
total Quatsch ist. Wir machen solche Dinge ja immer zusammen. Aber es hat sich so ein bisschen gedreht. Sonst ist es ganz oft, wenn Leute anrufen, oh toll, wie Arne das mit seinem Rollstuhl gemacht hat. Oder oh, wie geht's denn Arne? Geht's ihm gut? Und jetzt hatten wir mal ein halbes Jahr lang, wo du im Mittelpunkt standest, wo, wenn mich Freunde oder Arbeitskollegen angesprochen haben, wie geht's Vanessa? Ist bei Vanessa alles in Ordnung? Das war eigentlich gesund. Also es hat mal gut getan, sich da in eine andere Rolle zu begeben und dessen bewusst zu sein, dass es sonst im Alltag doch oft andersrum ist.
Mir ist aufgefallen, dass ich dadurch, dass ich viele Sachen nicht machen darf oder nicht machen sollte, dass es so viele Kleinigkeiten gibt, so viele Handgriffe, die dann irgendwie, die wir so machen, das wird nicht hinterfragt. Und plötzlich ist dann so, ach nee, das sollten wir jetzt nicht tun. Mal kurz helfen, den Rollstuhl die Hampe hochzuschieben oder eine Stufe.
Die uns sonst ja im Alltag eigentlich jetzt für uns keine Barrieren sind, aber man hat mal wieder gemerkt, wie viele Barrieren, ne, wenn wir mal wieder so an das Hauptthema unseres Podcasts denken, wie viele Barrieren wir denn doch im Alltag haben, die du ganz oft auffängst.
Ja.
Das ist jetzt mal wieder bewusst geworden.
Ja, und zum Beispiel, wir sind im März ja noch verreist. Das war unsere jährliche Fahrt nach Spanien. Für mich war es so einer dieser Ankerpunkte. Also nach OP 1 und 2. Ja, nach der zweiten OP war dann immer mein Ziel, okay, das muss jetzt so gut heilen, dass ich im März nach Spanien fliegen kann. Und das hat ja auch geklappt, aber vor Ort waren wir halt komplett auch darauf angewiesen, dass die Assistenten uns helfen, wo wir sonst ja öfter mal was alleine auch machen konnten. Das war für mich sehr ungewohnt, weil dann fehlt natürlich auch so ein bisschen die Zeit als Paar.
Ja.
Das ist ja eh schon sehr anstrengend, auch so, also nicht anstrengend, sondern eine große Herausforderung, weil man natürlich ein sehr körperliches Thema immer hat. Hat man gar nicht noch so die Möglichkeit, auch mal alleine irgendwie einen Spaziergang zu machen, weil ich dich halt nirgendwo lang schieben kann. Und so, ne?
Ja, es hat schon was gemacht, aber also für mich war es gut, also es war in dem Moment nicht so gut, weil es war irgendwie nicht so der Urlaub, den man sich vielleicht in dem Moment vorgestellt hat, aber es war eine gute Erfahrung für unsere Zukunft, das mehr wertzuschätzen, was wir haben und wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Man merkt es ja ganz oft erst, wenn was wegfällt. Das war jetzt ja ein halbes Jahr so und das müssen wir uns jetzt langsam Stück für Stück wieder zurückerobern, sage ich mal.
Genau.
Jetzt kommt ja auch so langsam wieder hoffentlich demnächst etwas mehr Normalität auch in dein Leben, weil worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist ja auch so das Thema Arbeit und Finanzen. Das ist jetzt auch so, was jetzt als nächstes kommt, wo man darauf hinarbeitet, dass du auch wieder in dein Berufsleben einsteckst.
Ich denke, das wird gar nicht mehr allzu lange dauern, weil die gute Nachricht ist ja, im Moment geht's mir richtig gut. Also alles verheilt toll. Also diese letzte OP war quasi on the point, oder wie sagt man? Also es hat alles funktioniert, Punkt. Und ja, Arbeit wird dann wieder losgehen. Ich hatte ja das Riesenglück, dass auch mein Arbeitgeber sehr, sehr unterstützend war. Ich habe sehr offen kommuniziert, was los ist, was da auf uns zukommt. Wir wussten ja auch nicht, wie lange es jetzt wirklich dauern wird. Waren immer nur Mutmaßungen. Aber die haben das alles mitgetragen. Meine Kolleginnen haben sich auch regelmäßig gemeldet. Dann kriegte ich auch ab und zu mal Nachrichten. Also da musste ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Klar, ich kriege seit Februar Krankengeld. Diese berühmten 70% oder was das sind.
Ja, das muss man sich ja auch dann, also wenn man schon in der Situation ist, muss man sich das ja auch leisten können. Also ich glaube schon, dass das für viele Menschen eine zusätzliche psychische, emotionale Belastung ist, wo man sich gar nicht um die eigentliche Genesung kümmern kann, sondern sich dann überlegen muss, wie komme ich dann im Alltag klar mit 30% weniger auf der Tasche. Also da hatten wir jetzt das große Glück, dass wir noch eine Versicherung haben, aber auch die hat dir einige an Sorgen bereitet.
Das ist also eine Versicherung, die den Ausgleich zahlt zwischen dem eigentlichen Netto und dem Krankengeld. Aufgrund von verschiedenen Ursachen wie falsche Adressen und fehlender Unterlagen dauert das halt noch an. Also da muss man echt durchhalten und immer wieder dranbleiben und gucken, wo kriege ich jetzt die passenden Dokumente her.
Das ist schon wahnsinnig viel Bürokratie, die dann noch oben, also man kriegt so eine Diagnose, dann denkt man an die Heilung, an die OP, an das, was da auf ihn zukommt, an Schmerzen und an psychischen Belastungen und körperlichen Belastungen. Aber was dann ja eigentlich so gut wie nie besprochen wird, ist das ganze organisatorische Drumherum. Wie komme ich hin zum Krankenhaus? Wie komme ich wieder weg vom Krankenhaus? Was kann ich wo wie einreichen? Wie sieht's finanziell aus? Wie bekomme ich dann die Unterstützung, wenn ich zu Hause bin und nicht so kann, wie ich kann? Und so weiter und so fort. Ich glaube, das muss noch viel mehr in den Fokus rücken.
Vor allem, weil wir ja oftmals gar nicht wissen, was alles möglich ist. Hm. Es gibt so viele Dinge, die angeboten werden, aber das musst du halt selber rausfinden. Was mich auch, wie soll ich sagen, wenn ich schockiert habe, eigentlich wissen wir das alle, aber neben dem weniger Einkommen hast du ja mehr Zuzahlungen.
Hm.
Also da werde ich auch nochmal nachher noch was dazu sagen, aber ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, schreibt euch alles auf. Alles.
Wenn wir heute auf jeden Fall unseren Quick-Tipp noch aufnehmen. Aber bevor wir zu denen kommen, würde mich jetzt nochmal so zum Ende hin interessieren. Wir waren ja offline und haben nicht drüber gesprochen und die Öffentlichkeit nicht dran teilhaben lassen. Aber jetzt ist ja so ein Punkt, jetzt geht es ja so langsam bergauf und man kann ja mal so einen Ausblick nach vorne wagen. Wie fühlt es sich denn bis jetzt für dich an, so dieses Leben mit dem besiegten Krebs? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt zumindest der Brustkrebs nochmal bei dir wiederkommt, der ist ja jetzt um 98% oder irgendwie sowas gesunken. Das heißt also, das, was dich die letzten 13, 14 Jahre beschäftigt hat, wird jetzt erstmal vorbei sein. Und du hast ja auch einen durchaus veränderten Körper und Körpergefühl. Wie ist da so dein Gefühl zurzeit?
Zum einen diese Info quasi, dass der Krebs, ich sage jetzt mal, besiegt ist und dass das Risiko jetzt nur noch so gering ist, dass es so richtig durchgesickert ist, das bei mir noch nicht. Ich habe letztens Termine abgesagt für diese halbjährliche Nachuntersuchung, weil ich ja nicht mehr in diesem Hochrisikoprogramm bin. Und das war ganz komisch. Also es war auch so, okay, sollte ich das wirklich machen? Und
ja, es ist ja mittlerweile, es hat ja zu deinem Leben dazu gehört. Also ich kenne dich nur so, dass du zweimal im Jahr immer, Mensch, morgen oder übermorgen ist es und jedes Mal ja auch irgendwo doch mit einem mulmigen Gefühl hingegangen ist.
Ja, und eben dieser Stress, also das stand für mich eher im Vordergrund, der Stress, das ins normale Leben mit einzubauen.
Hm.
Du musst ja irgendwie von deiner Arbeit wegkommen, dorthin kommen, pünktlich sein, den Termin einhalten. Also, weißt du, das war so für mich eigentlich immer primär die Herausforderung. Und dann kam so im Nachgang, und es könnte auch was sein, ne? Die könnten jetzt auch was finden.
Immer eine Woche Ungewissheit dazwischen.
Ja.
Oder zwei manchmal auch.
Und also das ist wirklich, das ist so ein Umdenken, das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis das wirklich bei mir ankommt. Okay, du kannst jetzt beruhigter durchs Leben gehen.
Hm.
Körpergefühl bisher ist sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, ich hatte auch ganz wenig Vorstellungen, war vielleicht gut so.
Man muss dazu sagen, Vanessa hat zurzeit von uns einen temporären neuen Spitznamen bekommen. Wir nennen sie zurzeit Mrs. Burns.
Ja.
Da ist noch so ein bisschen so Körperhaltung, merkt man noch, so ein bisschen Schutzhaltung, ne?
Ja.
Aber man merkt richtig, wie das von Tag zu Tag besser wird. Und ich freue mich jetzt schon so richtig für dich, wenn es dann losgeht und wir das erste Mal so richtig shoppen gehen können. Weil hat sich ja schon ein bisschen was verändert, wo du die ein oder andere neue Klamotte jetzt brauchst.
Also das sollten wir jetzt auch nicht so lange damit warten, mit dem Shopping, genau.
Wirklich eine schöne Aussicht, also eine krasse Zeit, wenn man zurückblickt, die einen viel Kraft und Energie gekostet hat, aber irgendwie, jetzt habe ich so das Gefühl, dass wir wieder mit voller Energie nach vorne starten können.
Auf jeden Fall.
Und da nehmen wir euch dann in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr mit. Die Podcast-Folgen werden nicht ganz so regelmäßig kommen. Gönnen wir uns jetzt wieder etwas mehr Freizeit. Aber wenn ein spannendes Thema kommt, dann werden wir euch auch wieder im Podcast mitnehmen. Eine Tradition wollen wir aber beibehalten. Und das ist am Ende einer Folge immer der Quick-Tipp. Und da hast du diesmal so zwei, drei kleine Tipps aus dem letzten Jahr mitgebracht.
Aus dem letzten halben Jahr, ja. Also zum einen, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wenn ihr in so einer ähnlichen Situation steckt. Das muss jetzt nicht Krebs sein, es kann jede Art von großer Erkrankung sein. Schreibt euch alles auf. Jede Ausgabe, jeden Termin. Auch gerne, wenn die Ärzte euch was erzählen, macht euch Notizen, in welcher Form auch immer. Weil man vergisst einfach sehr, sehr schnell. Viele Sachen braucht man dann auf einmal doch, um zum Beispiel Fahrten nachzuweisen. Oh, wann waren die denn jetzt? Welche Termine waren das alles? Von daher legt euch einfach ein Dokument an. Das muss nichts Aufwendiges sein, aber Notiert's euch.
Um da kurz einzuhaken, was ich ist ja so mein Lieblingsthema, wenn Menschen über das Gesundheitssystem in Deutschland meckern, wo ich immer denke, ey, wir haben ja eigentlich eins der besten Gesundheitssysteme auf der Welt. Und mein großes Problem mit dem System ist ja eigentlich immer nur, man muss wissen, was man alles kriegt. Und das war jetzt im Nachhinein, ja, wir haben ganz viele Sachen, so Rückerstattungen für bestimmte Dinge, haben wir erst sehr spät erfahren. Und dann hast du dich wieder hingesetzt und musstest dann ein halbes Jahr zurückdenken und überlegen, wann war wie was, damit du dann alles einreichen konntest. Das ist also weiterhin meine große Kritik am System. Also wir waren überrascht, was alles ging, so Fahrtkostenabrechnungen und solche Dinge. Aber man muss es wissen und man muss dann alle Informationen und alle Zettel beisammen haben. Das war dann wirklich wieder ein bisschen nervig.
In dem Zusammenhang halt vielleicht auch interessant zu erwähnen für diejenigen, die sich in einer Krebsbehandlung befinden. Man kann ja eine psycho-onkologische Betreuung bekommen. Das bedeutet aber in der Regel, dass man zu dem Krankenhaus hinfährt oder zum Brustzentrum oder was auch immer, wo eben der Psycho-Onkologe sitzt. Das war für mich jetzt irgendwie nochmal so ein Extratermin, wo ich schon dachte, buh. Aber es gibt das Ganze mittlerweile digital als App. Und die Krankenkassen übernehmen das auch. Ich hatte so eine App von Living Well, heißt die. Können wir dann vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Da durchläuft man einfach ein Programm per App, jeden Tag eine Lektion und hat zusätzlich die Möglichkeit, per Telefon mit einem Psycho-Onkologen zu sprechen, wenn man das Bedürfnis hat, mit einem Psychologen dann eben zu reden. Für mich eine Riesenerleichterung, weil einfach weniger Wege, das wollte ich euch auch gerne noch mit an die Hand geben.
Hat ja auch in der Phase, wo die erste Entzündung war, richtig geholfen. Also das war auch wirklich, da das so ein Telefonat, das hat wirklich gut getan. Verlinken wir in den Shownotes, genauso wie die erste Folge zu dem Thema, die Folge 24, die wir hatten, verlinken wir auch nochmal, wer da nochmal zurückschauen möchte. Für uns bleibt eigentlich nur nochmal, hatten wir in der Folge jetzt schon gesagt, aber trotzdem nochmal ganz explizit Danke zu sagen an unsere Freunde, Familie, an meine Assistenten, die auch uns versucht haben, das alles so leicht wie möglich zu machen. Auch dich jetzt versuchen noch zu unterstützen, wo es geht. Und auch an das Team im Krankenhaus, die da alle von den Ärzten über die Pflegekräfte bis hin zu den Leuten, die das Essen bringen, alle irgendwie versucht haben, bestmöglich so irgendwie draus zu machen.
Wir schauen auf jeden Fall positiv nach vorne. Ihr hoffentlich auch.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal. Bleibt unbehindert.
Auf Wiederhören.
Das war's für heute von Unbehindert. Vanessa und Arne sagen Danke, dass ihr ihnen euer Ohr und Zeit geschenkt habt. Eure Meinungen und Gedanken sind den beiden wichtig. Lasst sie also in den Kommentaren wissen, was euch für Themen bewegen. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt dem Podcast auf den Social-Media-Kanälen. Ihr findet Unbehindert auf Instagram, Facebook und natürlich über die Webseite www.unbehindert-podcast.de. Alle Links und weitere Infos gibt's in den Shownotes. Damit ihr keine Folge verpasst, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Bleibt neugierig, teilt eure Leidenschaften mit der Welt und macht sie zu einem Ort mit weniger Barrieren. Bis zum nächsten Mal. Bei Unbehindert.